Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist meiner Auffassung nach Folge 10 von Far Away. Ein kleines Jubiläum also. Die ersten 10 offiziellen Episoden werden in rund einer Stunde abgedreht sein. Ich glaube, man sagt nicht abgedreht bei Audiozeug, aber naja, aufgenommen und veröffentlicht sein. Und ja, ich bin schon mal ganz zufrieden, so lange recht konsequent durchgehalten zu haben. Ich hoffe, das geht euch auch so. Denn ich mache das ja zwar auch für mich, wie ich schon mal gesagt habe, aber nicht nur für mich. Und ich freue mich natürlich, wenn auch andere Leute damit Spaß haben, was ich hier so tue, was ich erlebe und was ich davon erzähle. In diesem Sinne beginne ich gleich mal früh mit dem Versuch, heute meinen selbstgesetzten Zeitrahmen nicht zu reißen und schaue mal, was die Woche uns so gebracht hat. Die übrigens 40. Kalenderwoche, würde ich behaupten. Naja, die 39. und 40. Kalenderwoche. Ich habe sie gerade zufällig liegen, nachdem bei einem der letzten Male ich sehr brutal daran gescheitert war, zu benennen, was für eine Kalenderwoche ist, habe ich diesmal meine Schuldigkeit getan. Also, gehen wir mal ran. Ich hatte ja letzte Woche damit geendet, dass ich eine relativ arbeitsreiche Woche vermutete und ich kann so viel verraten im Vorhinein, getäuscht habe ich mich nicht. Es war relativ viel zu tun. Aber ja, genau. Gehen wir der Reihe nach durch, was so passiert ist. Der Donnerstag, der hat begonnen erstmal mit einem Zoom-Meeting. Und zwar einem Zoom-Meeting mit dem Office of Career Development. Also dem Büro, das für meine zukünftige US- oder deutsche Karriere zuständig ist. Und mir quasi wertvolle Tipps liefern soll, wie ich das alles so gestalten soll. Wie ich beispielsweise Bewerbungsunterlagen fertige. Und ja, solche Sachen eben. Also mich bei der Stellensuche berät und ja, eigentlich so eine Rundumbetreuung liefert. Und dementsprechend hatte ich ein Resume entworfen. Das Resume ist so ein bisschen der Kurzlebenslauf. Also soll eine Seite haben, ist recht simpel und soll auf den ersten Blick zeigen, wer der Kandidat, die Kandidatin eigentlich ist. Also was man so macht. Ist also nicht so ausführlich wie ein klassischer deutscher Lebenslauf. Das wäre dann eher das CV. Das ist ein anderes Dokument. Sondern es ist eher so, ja, also es wurde verglichen ein bisschen mit dem klassischen, na, wie übersetzt man das? Naja, also wenn man quasi im Aufzug steht mit jemandem und dieser Person irgendwie ein Bild von sich selbst machen will oder diese Person beeindrucken will mit eigenen Fähigkeiten, dann hat man ja so ungefähr 30 Sekunden Zeit und die quasi verschriftlichte Form ist eben dieses Resümee. Und genau, dementsprechend hatte ich da natürlich noch kein Dokument aus Deutschland vorliegen. Und dementsprechend musste ich aber auch relativ viele Elemente meiner deutschen Berufserfahrung natürlich übersetzen. Also nicht nur ins Englische übersetzen, sondern auch ins amerikanische Verständnis übersetzen. Und ja, das war dann doch nicht ganz unkompliziert. Also ich sag mal, die 45 Minuten, die haben auf jeden Fall ja nicht ganz gereicht und haben auf jeden Fall auch einiges gebracht. Aber also ich habe jetzt den Eindruck, ich bin langsam an dem Punkt, wo amerikanische LeserInnen vielleicht verstehen, was ich in diesem Dokument schreibe. Zum Beispiel ist es ja so, es gibt ja in Jura in Deutschland keinen klassischen akademischen Abschluss. Also es gibt schon einen, aber der ist völlig egal. Und ich habe ihn offiziell auch nicht, weil das irgendwie Geld kostet, glaube ich, den zu beantragen. Sondern es gibt nur diese beiden Staatsexamina. Und das ist natürlich eher unverständlich für viele andere Länder und für mich selbst ehrlich gesagt auch. Insbesondere eben, weil das erste Staatsexamen halt der universitäre Abschluss ist und alles andere danach, das Referendariat und so, das zählt hier schon als Berufserfahrung. Also das ist alles relativ abgefahren, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass ich jetzt so eine Form erreicht habe, ja, die man vorzeigen kann. Ich werde sehen, was es in der Zukunft noch bringt. Ja, das war quasi zur Frühstückszeit, der Beginn meines Donnerstags. Danach dann eine kurze Einheit Constitutional Law. Da haben wir so ein bisschen allgemeines Zeug über die Midterms erledigt im Prinzip, beziehungsweise besprochen. Und ja, dann war ich eigentlich auch nur noch kurz bei Safeways einkaufen im Castro und habe mich dann auch direkt an die besagten Midterms gemacht. Ich glaube, ich darf jetzt wieder darüber sprechen mit Menschen außerhalb des Studiengangs. Das ging nämlich zwischendurch nicht. Also in Conlaw durfte ich nicht mit Menschen außerhalb des Studiengangs sprechen. Ich meine, in CivPro durfte ich nicht mit Menschen innerhalb des Studiengangs sprechen. Irgendwie so. Ja, jedenfalls ging es eigentlich darum, im Wesentlichen, ob die Bundesregierung eine Maskenpflicht einführen darf in den USA und ob sie eine Impfpriorisierung für über 65-Jährige einführen darf. Also zwei getrennte Fragen. Uns ist ein Gesetzesentwurf hingelegt worden und wir sollten das dann eben in Essay-Form beantworten. Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen, aber möchte nicht zu viel spekulieren. Die Ergebnisse habe ich nämlich noch nicht. Ja, das war der Donnerstag. Dann war auch schon Freitag, beginnend natürlich mit den ganzen LLM-Geschichten. Ich habe jetzt übrigens gerade keinen Absatz gemacht versehentlich, sprich ich habe kein neues Audiosegment daraus gemacht, also wird jetzt eine sehr unnatürliche Pause folgen, nachdem ich dann mit dem Freitag wieder ansetze. Also, um das zu erklären, normalerweise bin ich da etwas fokussierter. Ich glaube ja nicht, dass so wahnsinnig viele Leute wirklich hier zuhören und dann zwischen den einzelnen Kapiteln hin und her springen. Es ist eher so, ich habe quasi noch nie einen zweiten Take aufgenommen von diesen Einzelteilen. Und das liegt aber auch daran, dass ich deren Länge etwas begrenze. Ne? Also wenn ich mir schon keine Notizen mache, dann wird das Risiko, dass ich irgendwelchen Quatsch erzähle oder Dinge erzähle, die ich nicht erzählen will, eben mit jeder Sekunde, die ich spreche, größer. Und ich war jetzt gerade schon bei 4,5 Minuten am Stück. Und wenn mir dann ein Fehler passiert, dann muss ich sehr viel wiederholen. Dann wird mir langweilig und dann klinge ich gelangweilt und dann ist das nicht gut für alle Beteiligten. Deswegen ist es relativ wichtig, dass ich diese Pausen mache, die dann eben für euch, für alle ZuhörerInnen als Kapitel angezeigt werden. Also es ist gar nicht so sehr, dass ich dafür Struktur hätte, sondern das ist eher so ein Selbstschutz. Genau, also der Freitag. Klassische beide LLM-Kurse. Ich muss leider damit fortfahren zu sagen, es gibt nicht viel darüber zu sagen. Also, wie gesagt, ist alles gar nicht schlecht und so, aber es ist doch alles etwas zäh gleichzeitig auch. Nun ja, da ja aber Freitag war, gab es dann natürlich noch andere Pläne. Konkret bin ich gegen Abend dann aufgebrochen in Richtung Mission Dolores Park, wo ich mich mit Teilen der Klasse getroffen habe, auf diverse Getränke. In meinem Fall das wunderbare California Kölsch von Fort Point, von der Fort Point Brewery hier aus San Francisco, die eben diverse klassische Biersorten als Craft-Biere machen. Und ja, Kölsch gehört eben auch dazu. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass Kölsch ein relativ beliebter Bierstil hier ist. Das kommt mir natürlich entgegen. Die Kommilitonin aus Düsseldorf, die auch anwesend war, fand das, glaube ich, nicht so ansprechend. Aber naja, das Düsseldorfer Bierwissen ist ja, wie man weiß, durchaus, sage ich jetzt, begrenzt. Ich sag speziell, das ist neutral. Dann ärgert sich hier auch niemand. Genau, ja, da waren wir erstmal, bis es dann doch etwas zu dunkel war. Also wir sind langsam bei so einem Wüstenklima hier angekommen. Am Wochenende waren es tagsüber durchaus 25 bis 30 Grad Celsius teilweise. Nachts dann dafür aber 12, 13 Grad. Also mit verschiedenen Kleidungsschichten rumzulaufen, lohnt sich hier schon sehr. Oder zumindest darauf vorbereitet zu sein, dass man ein wenig schichten muss. Genau, als es dann jedenfalls zu dunkel und kalt wurde, sind wir im Mission District geblieben, beziehungsweise in den Mission District gewechselt, denn der Mission Dolores Park ist nicht im Mission District. Und dort in die Casanova Lounge gegangen. Das war eine recht, ja, ich würde sagen, plüschige Bar, die, ja, also die für unsere Zwecke genügt hat. Also es war nicht zu voll, man konnte sich unterhalten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie die Musik oder die Atmosphäre oder die Getränke irgendwie überragend gut gewesen wären, aber es war schon okay. Wir hatten vorher noch einen kleinen Snack in so einer Art chinesisch-amerikanischem Diner. Ich hatte Schweineohren, frittierte. Bereue das ein bisschen und das war im Prinzip der Freitagabend. Also ganz netter, relativ ruhiger Abend, aber mal wieder ein bisschen socializen, nachdem das im Vorfeld der Midterms ja etwas kurz gekommen war, wie ich schon erwähnt hatte. Vor dem Wochenende steht aber bekanntlich das Rechtsthema der Woche. Ich habe mich entschieden dafür, heute was zum Thema Punitive Damages zu erzählen. Der Grund liegt so ein bisschen darin, dass das auch nächste Woche ein Thema wird und deswegen in dieser Podcast-Folge noch vorkommen wird. Und ich dachte, ach, wenn ich schon was darüber erzähle, dann kann ich das ja auch direkt mal als konzentriertes Thema zu machen. Also Punitive Damages, das ist ein Thema aus dem Bereich des Zivilprozesses. In Deutschland ist es ja so, man wird quasi wieder in den Stand gebracht, also wenn einem jemand irgendwie Schaden zugefügt hat, dann ist das Ziel von Schadensersatz, dass man so gestellt wird, wie man stünde, wenn einem der Schaden nicht zugefügt worden wäre. Also, wenn jemand den eigenen, weiß ich nicht, die eigene Weltraumkapsel kaputt macht, wir sind ja gerade hier in der privaten Weltraumfahrt ganz vorne an der Spitze. Wenn einem jemand also die eigene Weltraumkapsel kaputt macht, dann muss er dafür sorgen, dass genug Geld bereitgestellt wird, um eine neue zu bauen, sofern er nicht die alte Weltraumkapsel 1:1 ersetzen kann, was in vielen Fällen nicht möglich ist. Also im Prinzip, man muss meistens zahlen dafür, dass eine Sache repariert oder neu angeschafft werden kann. Das ist das deutsche und auch das größtenteils das europäische Zivilrecht, was den Schadensersatz betrifft. Diese Form von Schadensersatz, die gibt es auch in Deutschland, in den USA natürlich, in Deutschland aber auch, wie ich gerade ausgeführt habe. Ja, in den USA gibt es auch diese Form von Schadensersatz. Das ist der quasi kompensatorische Schadensersatz, also der ausgleichende Schadensersatz. Was es aber eben auch gibt, im Gegensatz zu den meisten Rechtssystemen weltweit, ist der Strafschadensersatz, eben Punitive Damages. Und Punitive Damages sorgen dafür, dass die Person, die eben einen Schaden anrichtet, dafür noch zusätzlich bestraft wird und gleichzeitig die Person, die geschädigt wurde, jetzt nicht belohnt wird, sondern eben immateriell für ihre Schmerzen entschädigt wird, so ein bisschen. Und gleichzeitig sendet das aber auch ein Zeichen. Also wir werden da gleich zu einigen der großen Fälle noch kommen. Deswegen sei im Prinzip nur so viel gesagt. Also wenn man ein Produkt, was unsicher ist, was zum Beispiel, sagen wir, Verbrennungen bewirkt bei Menschen, wenn man das auf den Markt wirft, dann soll man eben dafür verantwortlich sein. Und wenn das dann wirklich jemanden schädigt, dann wird diese Verantwortung durchgesetzt, indem man zu sehr hohen Schadensersatzsummen verurteilt wird. Das Ziel ist eben, dass andere sich sagen, oh, wenn der jetzt so viel zahlen muss, dann schaue ich aber besser mal, dass ich mein Produkt ordentlich durchteste, bevor ich es auf den Markt bringe. Also im Prinzip soll das Ziel erreicht werden, das in der EU mit zahlreichen Vorschriften zur Produktsicherheit erreicht wird. Man könnte also sagen, in Europa wird tendenziell mehr Wert auf die Produktsicherheit gelegt und in den USA sagt man, naja, der Markt regelt das mit der Produktsicherheit schon, wenn man die MarktteilnehmerInnen dafür bestraft, falls sie es eben nicht so ernst nehmen mit dieser Frage. Also es ist so ein bisschen eine sehr liberale Idee, könnte man sagen. Also eine sehr markt- und wirtschaftsliberale Idee, die aber auch ihre Vorzüge hat. Und man muss auch sagen, man kann das System nicht so einfach an einer Stelle ändern, ne? Also die Punitive Damages werden in letzter Zeit sehr eingeschränkt. Das heißt aber nicht, dass sich mehr Regelungen zur Produktsicherheit finden. Also im Prinzip werden die Personen, die geschädigt werden, jetzt benachteiligt. Die Versicherungskonzerne freuen sich, haben auch viel Lobbyarbeit dafür gemacht. Ohne dass das ausgeglichen wird auf der anderen Seite. Sprich, da entsteht gerade so ein bisschen eine Schieflage. Zu einem konkreten Fall werde ich im Kontext dieser Folge, wie angekündigt, noch kommen. Für das Rechtsthema der Woche soll es das aber mit diesen einleitenden, eher simplen Worten erstmal gewesen sein. Ein relativ langer und ereignisreicher Samstag begann damit, dass ich gegen Mittag den Weg nach Berkeley angetreten bin. Berkeley, wo nämlich an diesem Wochenende das sogenannte Homecoming-Wochenende war. Homecoming ist im Prinzip ein jährliches Event, bei dem ehemalige Studierende von Universitäten zusammengerufen, eingeladen werden, um sich eben dort in der Universität nochmal wieder zu treffen. Es gibt viele Partys drumherum, es gibt Bankette und es gibt meistens eine große Sportveranstaltung, die eben auch im Mittelpunkt dieses Wochenendes steht. In diesem Fall wenig überraschend, weil natürlich Berkeley eine starke Footballmannschaft üblicherweise hat, ein Footballspiel. Ja, da ich ja nach wie vor stolzer Dauerkartenbesitzer der California Golden Bears bin, musste ich natürlich auch dahin und wollte auch sehr gerne dahin. Und ich war zudem auch wieder rechtzeitig vor Ort, um den Weg der Marching Band zum Stadion quasi mitzubegleiten. Also den March to Victory, wie die Veranstaltung heißt. Sprich, man trifft sich so 2 Stunden vor Kickoff, vor dem Hauptgebäude der Uni und da stellt sich dann die Marching Band auf und dann marschiert man gemeinsam zum Stadion. Ist eine ganz nette Angelegenheit. Es waren tropische 32 Grad oder 33 Grad, naja, nicht tropisch, weil es nicht so feucht war. Es waren sehr angenehme 32 oder 33 Grad, aber es war schon ganz schön warm. Und ja, wir sind dann eben so in der prallen Sonne zum Stadion marschiert Und dort habe ich dann wieder festgestellt, dass mein Platz doch auch ganz schön in der Sonne liegt. Also Schatten, sage ich mal, hatte ich so gegen Ende des letzten Viertels. Ja, Spiel selber gut besucht, also viele Leute da, insbesondere auf den Plätzen, die Schatten hatten. Und ja, auch ganz gute Stimmung insgesamt, allerdings sehr schlechtes Spiel von der Heimmannschaft insbesondere. Also es scheint so ein bisschen auch an mir zu liegen, seit ich mir die Cal-Spiele anschaue, läuft da nicht mehr viel zusammen. Gegen Washington State hätte es eigentlich wahrscheinlich normalerweise ein klarer Sieg sein müssen. Es wurde eine klare Niederlage. Also 21 zu 6 hat Washington, glaube ich, gewonnen. Und ja, für die halbwegs Football-Interessierten, das, was mir am meisten in Erinnerung blieb, war, dass Washington State irgendwann versucht hat zu punten. Also quasi nach dem vierten Versuch oder beim vierten Versuch, einen erfolglosen vierten Versuch, möglichst weit übers Feld wegzuschlagen, damit der Gegner eine schlechte Feldposition kriegt. Und dieser Punt wurde geblockt und Washington State hat den Block selber aufgenommen und dann doch noch zum First Down getragen. Und daraus ist dann auch direkt ein Touchdown geworden. Also, ich glaube, ein Sportmagazin hat das als bizarr bezeichnet, den Spielzug. Ich würde mich da anschließen. Es wurde auch nicht wesentlich besser in der weiteren Folge. Also das Spiel jetzt eher kein Highlight. Ich bin dann zurück in die City by the Bay, also die Stadt auf der anderen Seite der Bucht, ins wunderbare San Francisco und ja, auch kurz in den Tower, habe dort die Kleidungsschichten, die ich aufgetragen habe, so ein bisschen verändert, punktuell zumindest. Und dann gleich weiter zu einer Kommilitonin, die in ihr Apartment oder ihr Teil-Apartment eingeladen hatte. Ja, da habe ich ein schönes Sixpack Craft Beer mitgebracht und das haben wir unter anderem dort auch geleert, um dann uns auf den Weg zu begeben in die Silver Cloud Lounge. Ich hoffe, die heißt so. Ja, doch, die heißt so. Silver Cloud Lounge, da waren wir schon mal, da hatte ich auch schon mal von erzählt. Das ist eine Karaoke-Bar. Und ja, ich sag mal, nach einigem erfolgreichem Anstehen haben wir es dann auch reingeschafft. Wurde von der sängerischen Qualität her, würde ich sagen, war es kein so starker Abend, aber lautstärkemäßig waren wir doch ganz gut dabei. Hat jedenfalls alles in allem auch sehr viel Spaß gemacht. Also, ich sag mal, wie gesagt, ereignisreicher Samstag. Ich habe jetzt leider keine Playlist vom Karaoke-Abend da. Ich kann auch nicht en Detail wiedergeben, was alles so konsumiert wurde an Getränken. Aber ja, war eine gute Sache. Und auch, ich sag mal, nach dem letzten Wochenende davor, das ja doch eher ruhig verlief, eine ganz nette Abwechslung. Wie immer zwischen den beiden Tagen des Wochenendes, sofern ich mich entscheide, sie nicht in einem Take aufzunehmen, sondern in zwei verschiedenen Kapiteln, kommen wir nun zum allseits beliebten, ich sag mal, Essen der Woche. Es ist schon wieder Essen, also zum Essen der Woche. Das Essen der Woche für die Kalenderwoche 39. Ja, das klingt furchtbar. Das Essen der Woche ist diesmal der Bagel. Eigentlich würde man den Bagel ja eher mit New York verbinden und das ist auch nicht unberechtigt so. Also wer jetzt so überhaupt nicht vertraut ist mit dem Produkt als solchem, der Bagel ist im Prinzip eine Form von Brötchen, könnte man sagen. Also es ist ein rundes Gebäckstück mit einem Loch in der Mitte, das, bevor es gebacken wird, erst gekocht wird in Wasser. Also es ist ein ursprünglich jiddisches Gebäck, glaube ich. Und man könnte es so ein bisschen mit so einer Mischung aus, ja, vielleicht Donut und Milchbrötchen oder so. Also es geht so ein bisschen in die Richtung. Also es kann auf sehr verschiedene Arten zubereitet werden, mit relativ unterschiedlichem Belag. Ich denke ohnehin, dass wahrscheinlich alle, die hier zuhören, schon mal einen Bagel gesehen haben. Wer nicht, sollte es dringendst nachholen. Und ja, aufgrund des relativ großen jüdischen Bevölkerungsanteils in New York ist es eben auch eine klassische Spezialität der Ostküste, insbesondere von New York. Allerdings gibt es natürlich in jeder amerikanischen Stadt Bagel in irgendeiner Form, Bagelstände oder eben auch Bagel zum Fertigkaufen. Und ich würde auch sagen, das ist ein Produkt, was man relativ gut und anständig fertig kaufen kann. Ob man das dann toastet oder nicht, ist Geschmackssache. Ich empfehle es tendenziell. Auch hier im Law Café gibt es natürlich Bagel, die mir etwas überteuert erscheinen, aber die qualitativ durchaus gut mithalten können. Was zum Bagel zwingend dazugehört, meiner Ansicht nach, ist der Cream Cheese. Cream Cheese ist ein Produkt, was wahrscheinlich noch nie eine Kuh gesehen hat von innen. Also ja, doch, wahrscheinlich schon. Also es ist eigentlich ist es ein Frischkäse. Es ist eine Art Frischkäse. Ich glaube, Doppelrahmen-Frischkäse wahrscheinlich. Also irgendwas relativ Fettiges schon. Und relativ geschmacksneutrales, könnte man sagen. Aber es passt eben perfekt. Also mein persönlicher Favorit ist der Cinnamon Raisin Bagel mit Cream Cheese, also Zimt-Rosinen. Und dann eben der Cream Cheese. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Es ist gleichzeitig auch durchaus eine reichhaltige Mahlzeit. Also man sollte das vielleicht nicht zu oft machen, aber man sollte es definitiv ab und zu machen. Ich habe es heute Morgen gemacht, deswegen kam ich auf das Thema. Das war es dann für diesmal mit dem Lebensmittel, nein, mit dem Essen der Woche. Dieser Rubrikname ist einer, den ich mir niemals merken werde. Zum Sonntag bleibt mir eigentlich vor allem zu sagen, dass ich so von Spitzenreiter zu Spitzenreiter alle St. Pauli-Fans in meiner Hörerinnenschaft grüße. Und ich sag mal, ich habe schon schlechtere Spiele gesehen als das 3:0 gegen Dresden. Ja, es ist natürlich auch immer noch Luft nach oben, aber nein, es war ein wunderbarer Vormittag, an dem ich das Spiel Real Life dann sehen durfte. Wir arbeiten gerade auch ein bisschen dran, den lokalen St. Pauli-Fanclub ein bisschen wiederzubeleben, beziehungsweise vielleicht auch erstmal zu beleben. Also es gibt so gewisse Strukturen, die bereits existieren, aber die sind wohl seit 4-5 Jahren ja quasi vergraben. Also wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Es ist so ein bisschen das Ziel, dass wir gegen Heidenheim in der nächsten Woche es mal ausprobieren und gegen Rostock in der übernächsten Woche dann mal ja so richtig schwere Geschütze auffahren. Aber wir werden sehen. Also vielleicht kann ich dann bald auch wieder St. Pauli-Spiele in geselliger Atmosphäre, das heißt wahrscheinlich morgens um 10 Uhr in der Kneipe, das ist deprimierend, aber so ist es wahrscheinlich, mir zu Gemüte führen. Genau, nicht so erfolgreich die 49ers, die gegen den Division-Konkurrenten, die Seattle Seahawks, leider auf ihre ärgerliche Weise auch verloren haben. Aber ich möchte mich gar nicht groß über Fernsehsport auslassen, denn zum Thema Fernsehsport gibt es bestimmt irgendwelche Podcasts, auch wenn mir das gerade wahnsinnig öde vorkommt, jemanden zuzuhören, der über Fernsehsport spricht. Aber das ist genau das, was ihr gerade die letzten anderthalb Minuten gemacht habt, also möchte ich da auch nicht zu kritisch sein. Das war schon okay. Reicht dann aber auch. Mehr hat der Sonntag eigentlich nicht zu bieten gehabt. Bevor wir wieder in die mühende Ebene, also die Kalenderwoche 40, ich bin echt stolz drauf, einsteigen, kommt natürlich noch der Ort der Woche. Der Ort der Woche ist diesmal ein sich bewegender Ort. Ich möchte nämlich ein bisschen was erzählen über das Nahverkehrssystem von San Francisco, weil ich gefragt worden bin danach. Und ich dachte, das so nebenbei zu machen immer, da muss man sich das so zusammenpuzzeln, das nervt ja auch etwas. Deswegen mache ich das einfach mal unter dieser Rubrik. Wenn ich jetzt Verkehrsmittel der Woche einführen würde, wäre ich wahrscheinlich nach 3-4 Wochen wieder durch damit. Deswegen lasse ich das sein und nutze einfach mal den Ort der Woche so ein bisschen. Ich meine, auch Verkehrsmittel sind ja letztlich Orte. Ja, man sieht, die juristische Ausbildung hat sich gelohnt. Ich kann alles von mir selbst und anderen rechtfertigen. Das Nahverkehrssystem hier in San Francisco, das besteht im Prinzip aus Bussen, aus einer Straßenbahn und einer U-Bahn, so würde ich es formulieren. Wobei die U-Bahn so ein bisschen Ähnlichkeiten zur S-Bahn hat und die Straßenbahn so ein bisschen Ähnlichkeiten zur U-Bahn hat. Es ist wahrscheinlich ähnlicher im Vergleich zu Köln als zu Berlin, würde ich sagen, wenn man es denn so vergleichen würde. Also es gibt natürlich Busse, die fahren auch so ziemlich überall in der Stadt und decken so ziemlich alles ab. Dann gibt es die BART, den Bay Area Rapid Transit, hier schon einige Male erwähnt. Der fährt vor allem in einer Linie quasi, auf einer Linie der Stadt, deckt also nicht so viel ab, ist dafür aber recht flott unterwegs und in San Francisco größtenteils unterirdisch, wenn nicht sogar komplett unterirdisch. In Oakland fährt er teilweise überirdisch, ich glaube hier nicht. Und dann gibt es eben noch die Muni-Züge und die Muni-Züge sind so ein bisschen die langsameren Straßenbahnen oder, ja, was weiß ich, U-Bahn. Was es natürlich auch noch gibt, sind die Cable Cars, die spielen aber eigentlich keine Rolle. Simpler Grund, ein Muni-Tagesticket ohne Cable Car kostet $5, ein Einzelticket kostet $2,50. Wenn man die Cable Cars mit drin haben möchte, kostet es gleich nochmal $5 obendrauf. Also das ist eine Touristenattraktion, aber das ist nichts, was man in den Alltag irgendwie einarbeitet. Die Dinger sind auch immer überfüllt, man muss auch immer warten drauf, also es lohnt sich nicht so richtig. Auch ansonsten, die Taktzeiten, die sind schon erheblich und auch zu Verspätungen kommt es ganz ordentlich. Also ich habe schlimmere Städte erlebt, was öffentlichen Nahverkehr angeht in den USA. Also zum Beispiel Salt Lake City fand ich ganz furchtbar in der Hinsicht. Da war eigentlich auch Nahverkehr nicht wirklich nötig, muss man fairerweise sagen. Aber San Francisco ist halt auch nicht top. Also nach deutschen Standards wäre man wahrscheinlich eher überrascht, wie wenig Angebote es hier dann doch gibt. Andererseits, man kommt gut durch und es macht zum Beispiel auch Spaß, hier Fahrrad zu fahren. Also trotz der Hügel macht es Spaß. E-Roller gibt es zu Genüge und die machen hier auch wirklich Sinn. Und auch sonst gibt es jede Menge Fortbewegungsmittel. Wenn man weiter weg will, gibt es den Caltrain. Das sind Regionalzüge. Die fahren hier an einer Station. Damit kommt man beispielsweise ins Silicon Valley. Und es gibt noch die Amtrak-Züge. Amtrak ist die US-amerikanische große Bahnlinie, die quasi überregional fährt. Also die starten nicht direkt in San Francisco, sondern einmal über die Brücke. In Emeryville gibt es einen Bahnhof. Und von da aus kann man dann bis nach Chicago fahren oder bis nach Kanada, nach Norden. Oder nach Süden bestimmt auch irgendwo hin. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Jedenfalls gibt es einige Möglichkeiten. Bahnfahren ist sehr idyllisch in diesen Zügen, ist relativ günstig, aber dauert seine Zeit. Nicht nur wegen der Größe des Landes, sondern weil Güterzüge immer Vorfahrt haben und man einfach wahnsinnig viel Zeit braucht, um Distanzen zurückzulegen. Ich kann es trotzdem total empfehlen. Ich habe es zweimal gemacht. Einmal nach Seattle und einmal von Chicago hierher. Das waren mit meinen besten Urlaube jemals, würde ich behaupten. Und also für den Trip von Chicago hierher habe ich mit zwei Zwischenstopps gearbeitet, nämlich Denver und Salt Lake City. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Und habe für die Bahnfahrt insgesamt $200 bezahlt. Also wirklich sehr erträglich von den Preisen her und spektakulär. Es dauert aber, wie gesagt, seine Zeit, also 3 Tage plus die Zeit, die man sich vor Ort bei den Zwischenstopps aufhält, darf man schon rechnen. Ja, das war der Ort der Woche, oder eigentlich waren es einige Orte der Woche, aber so ein kleiner Überblick jedenfalls. Das war übrigens dann doch gerade, ich bin nicht ganz konzentriert heute, das war gerade einer der Fälle, wo ich dann doch nochmal eine neue Aufnahme gestartet habe, weil ich direkt am Anfang vom Org der Woche sprach. Ich finde zwar auch, dass es wichtig ist, den Org der Woche zu würdigen, kenne aber Orks leider nicht namentlich. Außerdem habe ich die Vorführung von Herr der Ringe 3 am Freitagabend leider verpasst, weil ich da ja im Mission Park sein musste. Also leider kein Org der Woche. Aber dafür ein Montag. Und zwar ein Montag im Zivilprozessrecht, wie ja alle von euch wissen. Allerdings waren die Midterms ja noch nicht abgeschlossen. Ich selber hatte sie zum Zeitpunkt des Beginns der Klasse gerade fertig erledigt und möchte euch nicht mit Details behelligen. Deswegen gab es keine neuen Inhalte. Was es aber gab, war ein Dokumentarfilm namens Hot Coffee. Und ja, beim Wort Hot Coffee und bei meiner Einheit vorhin zu Punitive Damages wird vielleicht die eine die andere jetzt schon hellhörig. Es geht in dem Film im Wesentlichen um den berühmten McDonald's-Kaffee-Fall. Also, wer die Details nicht kennt, eine damals über 90-jährige Dame hat sich an dem Inhalt eines McDonald's-Kaffeebechers, also an Kaffee wahrscheinlich, verbrüht. Und zwar gewaltig verbrüht, Verbrennung dritten Grades meiner Ansicht nach, über die gesamten Beine und hat dann McDonald's verklagt und hat von einer Jury zunächst $2.9 Millionen zugesprochen bekommen. Davon waren $400.000, glaube ich, Krankenhauskosten und der Rest waren Punitive Damages. Das ging damals groß durch die Medien, weil ja eben auch so ein bisschen sich darüber lustig gemacht wurde. Ne? Also Kaffee zu heiß, die Frau kann den ja nicht richtig halten und dann soll sie halt nicht Auto fahren. Ja, also der Film zeigt zwar einseitig, aber eben doch aus einer etwas anderen Perspektive als der, die man üblicherweise so kennt, dass es halt doch nicht so ganz stimmt. Also das war schon ein echt schwerer Fall von Verbrennungen. Die Schuld lag auch relativ klar bei McDonald's und insbesondere hat McDonald's schon mehrere hundert Beschwerden in den Monaten und Jahren davor bekommen, wegen zu heißen Kaffees und wegen Verbrennungen, die zu heißer Kaffee auslöst. Ich hatte ja gerade erklärt, wozu Punitive Damages dienen. Insofern, ja, ist das eben eigentlich genau der Anwendungsbereich. Also ein Konzern soll dazu gebracht werden, von seinem Verhalten abzulassen, weil sein Verhalten teuer wird ansonsten. Es muss man nicht mögen, aber Geld ist ein starkes erzieherisches Mittel, gerade in Ländern, die so stark ökonomisch geprägt sind wie eben die USA. Und dementsprechend ist es auch hier in diesem Fall. Also die Frau hat wirklich schwere Folgen davon getragen, ist schwer verletzt worden und ist auch nie wieder so richtig die Alte geworden. Also nie wieder so richtig zurückgekehrt zu ihrer Energie von vorher, ist dann ein paar Jahre später verstorben. Also natürlich nicht direkt verursacht durch die Verbrennung, aber eben doch ein bisschen in Folge auch davon, könnte man sagen. Abgesehen davon, die 2,9 Millionen sind nicht stehen geblieben. Also am Ende lief es auf einen sechsstelligen Betrag hinaus, dadurch, dass beide Seiten dann auf Berufung verzichtet haben. Und in der Folge wurden eben Punitive Damages auch ganz ordentlich limitiert in den Bundesstaaten. Und wie schon gesagt, das ist ein Schutzmechanismus für Verbraucher. Und wenn man sich da irgendwie über die Amerikaner und ihre riesigen Punitive Damages lustig macht, muss man sich das wahrscheinlich auch klar machen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film in allen Belangen recht hat oder das neutral zeigt. Also das ist ein ehemaliger Prozessanwalt, der diesen Film gedreht hat. Der hat natürlich auch eine einseitige Betrachtungsweise. Aber man sollte vielleicht auch nicht alles glauben, was einem gerade die Versicherungskonzerne und die von den Versicherungskonzernen bezahlten Kampagnen so erzählen wollen. So ganz die Wahrheit ist das auch nicht. Und so viele rechtsmissbräuchliche Klagen auf Punitive Damages gibt es nicht. Es gibt in Wahrheit wirklich nur sehr wenige Klagen auf Punitive Damages und noch weniger, die erfolgreich sind, logischerweise. Also das ist kein Riesenfaktor hier. Ich kann empfehlen, sich den Film mal anzuschauen. Der müsste bei Amazon, ist er, glaube ich, zu haben. Ganz sicher bin ich mir nicht. Zumal ich hier nur das amerikanische Angebot habe natürlich. Aber man findet ihn. Man findet ihn vielleicht auch auf YouTube. Hot Coffee heißt er. Und ja, Sympathiepunkte für den Professor, der gleichzeitig auch noch Donuts und Popcorn mitgebracht hat. Ich denke, das sollten alle Professoren machen, immer. Aber ja, war auf jeden Fall eine gute Einheit Zivilprozessrecht, würde ich sagen. Am Dienstag ging es dann wieder so ein wenig in gewohntere Bahnen, also quasi in den Kater, der auf die Midterms folgte. In Constitutional Law haben wir ein bisschen gesprochen über die Befugnisse der Exekutive und haben uns da zwei Fälle angeschaut. Einmal ist das der Impeachment-Fall von Richard Nixon. Also Richard Nixon ist ja sicherlich den meisten bekannt als ein, sagen wir, eher umstrittener US-Präsident und vor allem eben auch bekannt für sein Stolpern über die Watergate-Affäre, wo, es sind wahnsinnig viele Geschichten, die da drin sind, wo relativ junge Exil-Kubaner versucht haben, Dokumente zu stehlen aus dem Wahlkampf-Hauptquartier der Demokraten, um eben quasi den Republikanern für die Wiederwahl von Nixon Vorteile zu liefern. Diese Leute sind dabei erwischt worden, was grundsätzlich nicht gut ist, wenn man sowas versucht. Und es kam dann eben raus, dass diese ganze Geschichte in höhere bis höchste Regierungskreise sich weitergesponnen hat. Und im Zuge dessen kam dann raus, dass Richard Nixon seine Gespräche mit Regierungsmitgliedern heimlich aufzeichnen ließ. Daraufhin wollte dann das Strafgericht, was eben für den Prozess gegen die höheren Regierungsmitglieder, die angeklagt waren, zuständig war, diese Tonbänder von Richard Nixon haben, und Richard Nixon hat gesagt, nee, gib da nicht raus, denn das ist ja wichtig, dass so eine Regierung eben auch ihre Privatsphäre hat. Also ein bisschen wie Trump und seine Steuerunterlagen, nur etwas anders. Dazu komme ich vielleicht nächste Woche noch, weil dazu haben wir auch einen Fall gerade. Genau, und der Supreme Court hat entschieden, naja, also grundsätzlich ist das schon nicht falsch, dass eine Regierung eben auch gewisse Geheimhaltungsbedürfnisse hat. Aber du hättest uns schon sagen müssen, was du hier eigentlich geheim halten willst. Also so einen generellen Anspruch, alles geheim zu halten, gibt es jetzt auch nicht. Insbesondere dann nicht, wenn wir eine wichtige Sache erledigen müssen. Wir müssen hier nämlich gerade einen Strafprozess aufdröseln. Und dafür brauchen wir diese Bänder. Also Präsident, jetzt gibst du uns diese Bänder mal. Das ist eben das Ergebnis, was der Supreme Court quasi gefunden hat. Was relativ spektakulär war. Wie man weiß, ist Richard Nixon in der Zwischenzeit ja auch zurückgetreten. Der Anstand fehlte manchen Präsidenten in letzter Zeit vielleicht. Nun ja, der andere Fall beschäftigte sich mit Präsident Truman, der insbesondere in Deutschland für das Abwerfen von zwei Nuklearwaffen bekannt sein dürfte, was auch wenig charmant ist. Und Präsident Truman hat für den Koreakrieg damals Stahlwerke beschlagnahmt und selber betrieben. Also nicht selber persönlich, das hat er wahrscheinlich nicht gemacht, sondern eben im Auftrag der Regierung. Grund war, dass er Stahl brauchte für den Krieg und dass die Stahlarbeiter gerade im Streik waren und auch nicht so sehr am Krieg interessiert wahrscheinlich. Ja, da hat der Supreme Court gesagt, nee, das darf die Regierung nicht, das müsste der Kongress mal schön selber machen, denn da gibt es keine Grundlage in der Verfassung für, der Kongress, der hat es auch nicht erlaubt, also lasst ihr das mal bleiben. Ich glaube, der Koreakrieg ist dann auch nicht so gut ausgegangen, aber ich kann mich täuschen, also Ich muss aber durchzählen, wie viele Koreas es aktuell gibt. Ist übrigens bis heute offiziell nicht beendet, was daran liegt, dass der Krieg offiziell nie begonnen wurde. Denn der Kongress muss den Krieg erklären und das hat er nie getan. Deswegen hat der Kongress auch nie gesagt, dass der Krieg vorbei ist. Aber naja, so ist das. Dienstagabend jedenfalls, da hatte ich mich im Vorfeld sehr darauf gefreut, hatte ich ein Ticket für ein Konzert im Bottom of the Hill in Nob Hill. Und da spielten eben zwei, ja, ich würde sagen, Indie-Folk-Country-Künstler vielleicht, sowas in die Richtung so ein bisschen. Und genau, da bin ich dann eben mit einem Kommilitonen gemeinsam hingegangen, um mir das zu Gemüte zu führen. Ja, und das war eine recht nette Angelegenheit, würde ich sagen. Also schöner Laden, ja, Maskenpflicht während der Veranstaltung, zumindest während man nicht gerade aktiv getrunken hat. Aber ja, das ist halt. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich gerade den ganzen Tag irgendwie Anrufe bekomme und ich bekomme sonst eher selten Anrufe auf meine US-Nummer. Entschuldigung dafür. Aber ja, nee, das Konzert war auf jeden Fall wirklich nett. Also der Sound überragend gut. Auch 5-Dollar-Biere sind positiv zu bemerken. Auch wenn es nur Pabst Blue Ribbon war, was nicht unbedingt zu meinen Favoriten zählt. Aber naja, immerhin ein Fassbier für 5 Dollar. Kann man nicht meckern. Und ja, insgesamt auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Endlich mal wieder ein Konzert Indoor. Das ist bestimmt 2 Jahre her. Ja, das ist fast 2 Jahre her zumindest. Genau. Ja, das war so der Dienstag. Ja, ausschließlich Werbeanrufe ist natürlich sehr viel Spaß. Also, wie gesagt, das ist hier leider nicht verboten, diese Cold Calls. Und das ist schon ein bisschen nervig. Ja, Bottom of the Hill, Dienstagabend, super Laden, große Empfehlung. Wenn ihr mal hier seid, unbedingt vorbeischauen, ich komme dann auch mit. Genau, am heutigen Mittwoch dann noch ein wenig Professional Responsibility. Da ging es dann darum, beispielsweise, was man denn so macht, wenn Mandanten nicht ganz zu rechnungsfähig sind oder beispielsweise minderjährig sind, also nicht selbst unbedingt Entscheidungen treffen sollten vielleicht. Und ja, genau, in Civ Pro haben wir uns dann noch das Midterm ein bisschen angeschaut in der Rückbetrachtung. Also jetzt kein wahnsinnig spannender Mittwoch, aber der Mittwoch neigt so ein bisschen dazu, etwas unspannend zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den immer ganz am Ende aufnehme, aber ich habe immer den Eindruck, an allen anderen Tagen der Woche passiert mehr. Zum Beispiel morgen, denn morgen wird wieder Sharks on the Quad sein. Also es wird wieder nach den Vorlesungen Pizza und Bier geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich wie üblich auch auf den Rest der Woche und bin gerade relativ elegant in mein Outro übergegangen. Das habe ich jetzt selber zerstört, aber naja. Ich freue mich wie immer auf den Rest der Woche. Bin gespannt, was meine Midterms so für Ergebnisse zeitigen werden. Und ja, hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und Freude an der ganzen Geschichte. Wenn es irgendwas zu sagen gibt, wenn ihr meckern wollt, wenn ihr loben wollt, wenn ihr euch über andere Dinge beklagen wollt oder tolle Ideen habt, was denn sonst mal so hier vorkommen sollte, sagt mir doch Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, wir hören voneinander.